Ja, herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Hier ist Howie Hausen. Herzlich willkommen zu dieser Tagebuch-Gala heute Abend. Ja, wir haben einen kleinen beswingten Tagebuch-Abend. Wir schreiben heute in Schreibschrift die Seite voll. Warum ist das so? Weil ich ausnahmsweise abends aufnehme. Normalerweise, ja, finde ich vormittags ein Stündchen Zeit, um das Tagebuch voll zu schreiben mit euch zusammen. Jetzt ist es Freitagabend und ich habe nichts anderes vor, beziehungsweise habe mir alles geblockt, um hier mit euch ein bisschen übers Motorradfahren, über Motorräder, übers Reisen und alles, was so dazugehört, zu philosophieren. Ich hoffe, ihr habt richtig Bock. Das hier ist ja ein reines Patreon-Format. Das heißt, hier können wir ruhig ein bisschen wild sein, mal ein paar Dinge machen, die man im normalen Podcast nicht so macht. Leute, ich habe richtig Bock auf jeden Fall. Wir reden heute über, endlich reden wir über die Ducati Sonderedition Desert X Rally. Da haben wir auf jeden Fall richtig Bock drauf. Da will ich schon seit Wochen mit euch drüber reden. Die war ja blöderweise nirgendwo auf einer Messe, auf der ich war. Die war meines Erachtens auf keiner Messe übrigens. Ja, ich glaube Mailand war sie, ich weiß nicht genau. Aber nicht da, wo ich war, in Hamburg zum Beispiel. Oder in Dortmund zum Beispiel, da war ich ja auch. Ne? Und da reden wir auch noch ein bisschen intensiver heute drüber, denn ich war im Rahmen der Dortmunder Messe das erste Mal bei einer exklusiven Fahrzeugpremiere, wie sowas vonstatten geht und warum das gar nicht so spektakulär ist, wie man sich das vorstellt, das erzähle ich euch heute auch ein bisschen. Dann möchte ich mit euch über ein paar kleinere Themen noch quatschen. Unter anderem reden wir heute über das Thema, soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Ja, und da in dem Rahmen wird es auch um den Kauf neuer Motorräder gehen. Da bin ich mal gespannt, was ihr so zurückschreibt. Und dann wird es noch mal ein bisschen emotionaler. Ich möchte nämlich mit euch ein bisschen was aufschreiben zur Thematik Frühling und Motorradfahren, ne? Es wird immer so viel darüber geredet, über Off-Season und im Winter fahren und so. Lass mal über das Frühlingsfahren reden. Das ist ja wirklich was total Positives, was total Angenehmes. Gerade kommen die ersten richtigen Sonnenstrahlen draußen wieder raus. Es wird wärmer. Und ey, da freuen wir uns richtig. Und da möchte ich mal ganz gerne mit euch reden. Mal sehen, was bei euch so im Kopf vorgeht, wie euer Motorradblut in Wallung gerät, wenn draußen die Blumen sprießen. Ich auf jeden Fall habe richtig gute Laune. Ich freue mich endlich auf eine neue Folge Bärs Tagebuch. Ey, jetzt bin ich hier fast durchgekommen, ohne einmal R zu sagen, ne? Na egal, ich nehme es jetzt nicht nochmal auf, ne? Hier ist ein fetziges Intro. Ich habe Lust. Bis gleich. Und passend zum Event heute sitze ich hier mit einem kleinen Gläschen Weißwein. Mensch, das ist doch mal was, oder? Das ist mal ein Novum hier. Ich meine, das Bärengedeck, ja, so ein feines Mainstream-Bremer Ekelbier, das gibt's ja schon mal, ne? Oder auch natürlich ein Whisky zu Whisky-Time. Aber so ein Glas Weißwein, das ist ein Novum. Naja, jetzt geht's jedenfalls los. Wir fangen an mit einem Thema, das ich unbedingt mit euch nochmal besprechen muss. Jetzt ist sie ja schon lange durch die Medien gegeistert. Also die ersten Tests habe ich mitbekommen. Das war so Ende Januar, also vor knapp 2 Monaten. Und die Rede ist natürlich von der Ducati Desert X Rally, die für mich persönlich momentan das schönste Reisebike auf dem Markt ist, was man so kaufen kann. Ich finde die Desert X ja sowieso schon ein feines Bike. Die ist eh schon richtig, richtig schön. Liebe Grüße an alle aus der Bubble, die fahren und sich auch schon schön fertig gemacht haben. Hätte ich mir die selber gekauft und umgebaut, sie würde wahrscheinlich ungefähr so aussehen. Die könnt ihr jetzt natürlich mal googeln. Ich setze auch einen Link in die Shownotes rein, auf jeden Fall, zu ein paar Bildern. Wo fangen wir denn am besten an? Vielleicht fangen wir ein bisschen bei der Legacy an. Denn die Desert X ist ja von vornherein schon eine Retro-Anspielung auf alte Enduro-Zeiten. Vereint ja so ein bisschen, hat auch ein bisschen diese Kajiva Elephant-Vibes damit drin, auf jeden Fall. Ja, das sieht man ja auch an der Lackierung, die ja zum Teil angeboten wird. Damit holt man mich ja sowieso dolle ab. Ob jetzt der typische Ducati-Fahrer oder die typische Ducati-Fahrerin jemand ist, der oder die besonders Bock hat auf Gelände, auf richtiges Geländefahren, das kann ich euch nicht sagen. Da bin ich gar nicht mal so von überzeugt. Ich würde sagen, die meisten Ducati-Fahrer sind so von der BMW-Fraktion und fahren am liebsten zur Eisdiele. Aber das steht ja einem schönen Motorrad nicht im Weg, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ein schönes Motorrad suche, dann würde ich auch dort schauen. Wenn man sich die Karre jetzt aber im Fertigen anschaut, dann muss man sagen, ey, da hat Ducati aber schon im Hinterkopf gehabt, dass man damit mal ordentlich Staub aufwirbelt. Ich werde versuchen, ein paar Eckdaten hier und da einfließen zu lassen, die ich gefunden habe. Es ist nämlich noch nicht alles bekannt gegeben. Jeweils habe ich nicht alles gefunden in meinen Recherchen. Ich finde erstmal, wenn man sich so die ganz groben Enduro-Daten anschaut, zum Beispiel die Raddimension mit 21,18, das ist schon sehr Enduro-esk. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist ja so wie zum Beispiel der Pezzo, seine Bear 90 umgebaut hat. Ich habe ja noch das 17-Zoll-Rad, das 21,18 ist ja eigentlich der Klassiker und sehr, sehr konsequent, wenn man so an alte Wüstenlegenden denkt oder auch an aktuelle Reise-Enduros. Und das Ganze gepaart mit einem Federweg von 230-220, was absolut ordentlich ist, was so in einer Liga spielt mit zum Beispiel, also ungefähr in einer Liga spielt mit der Tenere zum Beispiel. Und woran man ablesen kann, das Ding hat echte Ambitionen. Allerdings, wenn ich schon das Wort Tenere hier in den Ring schmeiße, muss man halt auch sagen, wir liegen hier preislich sehr weit auseinander. Wirklich sehr, sehr weit. Also, wenn ich Bock habe, das Ding in den Dreck zu schmeißen und aufs Geröll zu pfeffern, dann darf ich keine Angst vom Griff zum Portemonnaie haben. Weil, also zum Preis, der ist bekannt, zu dem kommen wir gleich. Ich kann nur mal sagen, da kriegst du bald 2 Teneris für. Ich glaube, da kriegst du sogar 2 normale Teneris für, um ehrlich zu sein. Also wir müssten sie wahrscheinlich auch eher vergleichen so mit der Extreme-Variante. Ne? Die liegt so zwischen 14.000 und 15.000 Euro. Da kommen wir der Sache schon so ein bisschen näher. Ne? Was finde ich an dem Teil jetzt so geil? Ich beschreibe euch mal, also wenn ihr es jetzt nicht vor euch habt, ein paar geile Sachen. Also die Ergonomie, die Silhouette, finde ich, erinnert stark an so alte Africa Twin Vibes, vorne natürlich mit dem flach gezogenen Doppel-Rundscheinwerfer, mega. Dann haben wir oben die Scheibe, die wir auch von der normalen Desert X kennen, die auch vom Design her, also diese Schattierung hat, also das Schwarz, was hoch sich auflöst, nach oben in so Punkte rein, was sich für mich so mega geile 80s-Vibes hat, ja, wie sich das so auf 80s, 90s-Vibes hat, wie sich so auflöst. Wir haben einen relativ hochgezogenen Tank. Dadurch bekommt das Ganze in der Silhouette so einen Rally-Look, den ich eh immer geil finde. Und das gepaart mit dem Classic-Look, mega. Sie kommt mit allerlei Schutzgedöns, ne? Da sind schon Bügel dran, sowohl Motorschutzbügel als auch Verkleidungsschutzbügel. Wir haben einen richtig großen, fetten Motorschutz da dran. Wir haben vorne an der Gabel haben wir von Werk aus Schützer, also vom Modellwerk aus Schützer dran. Wir haben eine flache, sportliche Sitzbank dran. Wir haben einen hinten stark nach oben gezogenen Auspuff, was also nach Wasserdurchfahrten schreit, kann man sagen. Wir haben was, also wenn wir nochmal über Federwege sprechen, dann müssen wir natürlich überhaupt mal über das Fahrwerk sprechen. Da ist eine KYB-Gabel drin mit einem Standrohrdurchmesser von 48 statt der 46 mm, die normale ZX hat. Das ist schon ordentlich so, das ist aber eben nochmal eine dickere. Und da ist, und jetzt korrigiert mich gerne, wenn ich mich irre, zum Beispiel schon der große Unterschied, wenn man sich die World Trade anschaut von Yamaha, die meines Erachtens ja die gleiche Gabel hat. Und dadurch, also das macht schon viel aus, meines Erachtens, ob das, auch wenn das nur 2 mm sind, das ist deutlich stärker. Ich meine, wir müssen überlegen, das ist ganz schön viel Metall, was da mehr an Masse ist. Und insbesondere, wenn ich damit mal springe oder so, oder da richtig, richtig Druck drauf kommt, dann knicken die natürlich deutlich schwieriger weg, die Dinger. Das macht schon was aus. Und man hat damit also versucht, eine echte Offroad-Maschine zu bauen, mit der man wirklich was machen kann. Und damit, denke ich, gucken sie auch weniger in Richtung Yamaha, sondern vielmehr in Richtung KTM, die ja auch da andere Ambitionen haben. Das hat auch was mit dem Endpreis zu tun natürlich, das ist uns allen klar. Wir haben, was schreiben die hier? High- und Low-Speed-Druckstufen-Einstellungsmöglichkeiten, hydraulisch einstellbare Federbasis, ne? Und einstellbare Lenkungsdämpfer von Öhlins direkt mit drin. Und das Ganze auf, ne, ich habe eben schon gesagt, 2118, Achtung, Takasago Axel-Felgen mit gefrästen Narben. Ey, das macht halt schon richtig, richtig Bock. Axel hat meiner Meinung nach immer Schlauchfelgen. Das ist auf jeden Fall hier auch so. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, im Gegensatz zu Originalen, ist der hochgelegte Fender. Das ist eigentlich nicht so eine große Sache, aber ich finde, das ändert an der Silhouette so hart den ganzen Style irgendwie, dass das Ganze... Sie haben übrigens diese Maschine, die vorgestellt wurde, diese rot-weiße, haben sie Erzberg genannt, was ich sehr geil finde. Und also dieses Modell Erzberg, wenn man das so stehen sieht, Alter, es sieht einfach aus, als könntest du damit die Decker direkt losfahren, ne? Das ist natürlich nicht so, aber es sieht echt so aus. Und wenn man jetzt überlegt, da steckt auch wirklich was dahinter. Mann, das macht schon Bock. Das macht schon richtig, richtig Bock. Eingebaut sind verschiedene Fahrmodi, die ich anwählen kann. Wir haben einen 21-Liter-Tank. Das ist richtig ordentlich. Das ist richtig, richtig ordentlich. Und wir haben unten drunter haben wir eine Maschine, einen Motor mit 937 Kubik, Twin-Motor und insgesamt 110 PS. Das ist der gleiche Motor, der auch in der normalen drin ist. Ob der nur anders gemappt ist oder so, das weiß ich nicht, da konnte ich nichts so rausfinden. Aber das Ding ist auf jeden Fall eine Wucht, hört sich auch mega an. Also die normale kenne ich ja, einen richtig geilen Sound, ohne dass man da irgendwas dran macht. Ja. Was wiegt die, ne? Ist ja immer so eine Frage bei uns in der Bubble. Was wiegt die? Sie selber sagen, sie wiegt nur 1 Kilo mehr als die Basisversion. Dadurch, dass sie wohl an anderen Stellen eingespart haben. Das heißt, wir reden hier von 211 Kilo ohne Sprit und ganz vollgetankt um die 230 Kilo. Ich muss euch sagen, Leute, für 937 Kubik und mit dem ganzen Shit da schon dran, Sturzbügel und so weiter, ist das ein geiler Wert. Das ist ein geiler Wert, wirklich, finde ich. Das ist nun mal keine Mini, das ist nun mal keine Einzylinder-Enduro, das ist nun mal keine Crossmaschine, das ist eine Reise-Enduro, ne? Und mit dem ganzen Kram und fertig und mit dem fetten Fahrwerk und so, ist es völlig okay. Also da steht sie besser da als viel der Konkurrenz. Sie baut durch das Fahrwerk recht hoch. Das hat den Vorteil, dass man viele Möglichkeiten hat hinsichtlich der Bodenfreiheit. Das heißt aber auch, wenn ich klein bin als Fahrer, da muss ich schon mal gucken, ob ich damit überhaupt zurechtkomme, ne? Und muss erstmal einen Ducati-Händler finden, wo ich die ausprobieren kann. Oder ich bin ein guter Turner. Das kann auch sein. Dann stelle ich sie immer so Gaston Rayet-mäßig, also auf den Seitenständer und dann mit so einem Ruck fahre ich dann nur den ersten Gang rein, Kupplung kommen, springen lassen, ne? Oder so einem Ruck nach vorne fahre ich los, klappt den Ständer ein. Oder ich schieb die so pferdmäßig, fahre schon auf einer Fußraste mit und steig dann komplett auf. Ansonsten muss ich halt echt ein bisschen größer sein, ne? So dass ich mit dem Ding gut zurechtkomme. Verzeiht's mir hier im Solo-Podcast, da wird ab und zu mal ein Schluck getrunken zwischendurch. Der Motor ist eine Wucht. Ich durfte die schon mal testen, also nicht die normale. Und er taugt mir sehr, sehr, sehr. Der ist nicht so giftig, super sportlich, wie beispielsweise eine 97 KTM, zumindest die ich kenne. Nicht so zickig. Sie ist nicht ganz so untertourig lässig wie ein Boxermotor, aber irgendwo dazwischen. Und ich fand ihn sehr, sehr nice. Ne? Blubbert schön, macht richtig Bock. Fühlt sich für mich fast wie ein V an, ist aber keiner. Und ich glaube, das liegt am Hubversatz. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so ist. Aber ich kann euch nur aus subjektiver Erfahrung sagen, es fühlt sich wirklich so an. Das heißt übrigens auch, ne, ich rede ja immer von Offroad-Ambitionen und so, wenn wir jetzt über Fernreisen reden, über Länder, in denen ich auf Straßen unterwegs bin, die bei uns schon als Offroad gelten würden, dafür ist es halt auch ein super geiles Bike, ne? Gerade wenn ich dann vielleicht mit leichterem Gepäck unterwegs bin, kann ich damit auch richtig Späne auf der Straße machen. Selbst wenn es in den Hinterlandstraßen von Thüringen ist. Nee, ich meine natürlich eher so, keine Ahnung, in Albanien, in Bulgarien und so. Also da bin ich ja schon Straßen gefahren. Junge, 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 ey, da gibt's hier Enduro-Parks, die sind besser gepflastert. Ja. Was so die Tests angeht, die ich mir angeschaut habe, also da hat das Fahrwerk auch wirklich übelst geile Noten und Feedbacks bekommen, ne? Also es soll ein super geiles Ansprechverhalten haben, mega smooth und trotz, also mega smooth, komfortabel und trotzdem mit einem tollen Feedback. Da hat sogar jemand geschrieben von Motorrad Online, sie würde sich besser fahren hinsichtlich des Fahrwerks als eine Multistrada. Und ihr wisst ja, wo die preislich und so liegen. Das ist auf jeden Fall, finde ich, das macht alles Bock, das Ding halt mal richtig auszuprobieren. Und ich würde sie natürlich am liebsten im Gelände machen. Also wenn jemand von euch sich die holt, ne? Ruft mich bitte an, ich komme auch weit gefahren, damit ich die mal ausprobieren darf. Da hätte ich wirklich dolle, dolle Bock drauf. Die hat konsequenterweise schon richtig geile, griffige Fußrasten dran, habe ich gesehen. Die hat geile Details, so, also gerade wenn du es vergleichst mit sowas wie Yamaha oder so, finde ich im Detail, es wirkt deutlich hochwertiger alles, erinnert mich alles so. So zum Beispiel die Aprilia kenne ich inzwischen ja auch ganz gut, die Touareg, die wirkt ja auch deutlich wertiger, finde ich, ne, KTM auch. Und das merkt man der Ducati halt auch an, ne, dass Ducati da keinen Spaß versteht, wenn man mit der Lupe rangeht, ne. Und was habe ich noch rausgefunden? Ja, man kann diese Fahrmodi, die kann man einstellen, die sollen sich dolle voneinander unterscheiden. Und neben dem Enduro-Modus, der zwar mit Gelände schon ganz gut zurechtkommt, aber noch sehr, sehr nett zu den Reifen ist und so, gibt es den Rally-Modus und der macht wohl keine Gefangenen. Und da habe ich also an Feedback bekommen, was heißt habe ich bekommen, also habe ich gelesen, dass wenn man da mehr als einen 50-50 Reifen fährt, also einen richtig krassen Stollenreifen, dass da dann wirklich durch den Druck von 110 PS man wirklich schauen muss, ne, dass die Elektronik das alles geregelt kriegt, sonst fliegen einem die Stollen da schnell um die Ohren. Ja, insgesamt soll es halt kein Schönwettermotorrad sein im Sinne von, also das passt ja auch irgendwie, also die scheint konsequent zu sein, ne? Also das Ding braucht eine zupackende Hand, schreiben die Autoren, die getestet haben. Und das macht mich eher noch heißer auf die Maschine, ja. Also wenn das Ding echt richtig potent ist und sich manchmal auch ein bisschen knifflig fahren lässt, das fordert mich eher heraus, muss ich sagen. Da hätte ich wirklich, wirklich Bock drauf. Und das Ganze, ich habe eben gesagt, man muss ein bisschen größer sein. Ich habe nochmal die Sitzhöhe nebenbei gerade recherchiert. 91 Zentimeter, das ist ordentlich, ja. Da muss man. Das ist kein Motorrad für die breite Masse, sag ich mal, ne? Und das Ganze übrigens zum Preis von 21.500 Euro. 21.590 Euro. Das ist kein Geld, was man mal ebenso für eine Mittelklasse-Maschine oder höhere Mittelklasse-Maschine ausgibt. Das muss man wirklich wollen. Aber ich denke mal, so die Adventuristen unter uns, ja, die Adventure-Biker unter uns, die wirklich Bock haben, auf große Reise zu gehen, auf geiles Design, aber auch richtig Offroad-Ambitionen haben, also wirklich sogar Richtung zumindest Amateur-Rally gehen zu wollen, für die ist, glaube ich, diese Maschine, die vor allem dieses Fahrwerks-Update bekommen hat, eine richtig geile Option, ja. Müsste halt in die Tasche greifen, hilft ja nicht. Aber das müsste doch in Italien sowieso immer, ne? Und ganz ehrlich, Ducati-Käufer achten doch eh nicht so aufs Konto. Ja, also von mir wirklich beide Daumen hoch. Ich habe leider gerade nicht das nötige Kleingeld. Darüber reden wir eh gleich nochmal über, soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein. Schaut euch bitte die Bilder an. Ich finde sie wirklich fein, fein, fein. Wenn ich alles richtig gemacht habe, übrigens erscheint auf eurem Player jetzt gerade auch ein Bild von der Ducati. Da müsst ihr noch nicht mal auf den Link gehen. Ihr habt ja hier alle Daten von mir bekommen. Dann könnt ihr jetzt einmal mal kurz auf euer Handy schauen. Angeblich kann Spotify das jetzt auch. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Bin ich mal gespannt. So viel dazu, liebe Leute. Das soll es gewesen sein zum Thema Ducati Desert X-Rally. Ich bin hin und weg. Ich bin schockverliebt. Kommen wir zum nächsten Thema hier im Tagebuch. Und das ist ein neues Glas Wein für mich. Da war eh schon nicht mehr viel drin. Da müsst ihr jetzt mal eben zuhören. Machen wir vielleicht bald Hauptsache ballert Wein. Sind wir schon in dem Alter? Nee, sind wir noch nicht. Ja, ja, ja. Aber ich kann es euch ja verraten. Ich bin hier allein. Ich habe heute einen Nanny-Dienst. Ich habe hier eine kleine Kamera, auf die gucke ich ab und zu. Es kann sein, dass ich immer gleich mal auf Stopp drücken muss. Aber bevor das passiert, können wir auf jeden Fall mit dem neuen Thema noch anfangen. Ich würde mit euch gerne über das Thema Fahrzeugpremieren reden. Denn ich war auf einer Fahrzeugpremiere. Ich war ja in Dortmund und wurde vorher eingeladen. Haltet euch fest vom Brand Can-Am. Can-Am kennt man ja vor allem so aus diesem Bereich, also daher kenne ich diese dreirädrigen Dinger, ne, die so ein bisschen sehr spacey aussehen, als könnte da irgendwer von Marvel mitfahren. Ich muss sagen, ich bin so ein Ding noch nicht gefahren, ich weiß noch nicht, ich hab die schon aus nächster Nähe fahren sehen, ich habe mit Leuten gesprochen, die Dinger fahren, es muss wohl ein Mods Gaudi sein. Für mich, also ich bin da erstmal ein bisschen skeptisch, weil, also falls ihr nicht wisst, was es ist, ich versuche da auch mal ein Bild gerade einzublenden, ansonsten googelt mal eben Can-Am, die kommen dann unter Bilder ziemlich direkt. Für mich vereinen die erstmal so ähnlich wie Trike, so alle Nachteile aus allen Welten, ja, also du bist weder schlank wie ein Motorrad und kannst dich nicht überall durchwurscheln, sondern im Prinzip bist du ja zweispurig und kannst weder an der Ampel noch im Stau irgendwie nach vorne. Hast du nicht die Kurvenlage, was mega Spaß macht. Dafür wirst du aber nass wie auf dem Motorrad und hier ist kalt im Winter. Das erschließt sich mir nur. Also du musst wirklich sehr dolle Bock machen, dass man sich so ein Ding organisiert. Can-Am ist aber auch Erfinder des Skidos zum Beispiel und übrigens auch des Seadows. Das sind Jetskis und das andere sind diese Schneemobile, die man kennt, wenn man schon mal Skifahren war oder Snowboarden. Und wer nicht, der kennt die wahrscheinlich aus dem Fernsehen, die Dinger. Ist ganz witzig. Also Skidos haben, ich bin ja viel wintersportmäßig unterwegs, Skidos haben es geschafft, so wie Tempo, wirklich die Namenshoheit zu bekommen. Das heißt, wenn ihr jetzt stürzt oder jemand von euren Freunden stürzt und braucht Hilfe, dann sagt man im Skigebiet nicht, hoffentlich kommt gleich jemand mit einem Schneemobil, sondern hoffentlich kommt gleich jemand mit dem Skido. So wie Tempo-Taschentücher, ne? Als ich Tempo gesagt habe, meine ich das. Und die Geschichte ist ganz witzig, denn ich habe im Rahmen dieser Fahrzeugpremiere auch so ein bisschen was über die Firma K&M erfahren. Also ich sag mal ganz ehrlich, wie es ist. Das meiste da hat mich nicht interessiert. Da waren halt ganz viele Händler, die sich schlau gemacht haben, weil sie die, ne, und dazu gleich mehr, die jetzt kommenden Motorradmodelle, die jetzt rausbringen, die wollen sie halt verzocken, die wollen sie vertreiben. Und da wurde ganz viel Business-Kram erzählt. Das hat mich alles nicht so interessiert. Aber die Geschichte von K&M fand ich spannend, weil sie unter anderem diese Anekdote erzählt haben, dass damals, als Skido vorgestellt wurde, das ist schon einige Jahrzehnte her, dass der Name irgendwie bis kurz vor knapp nicht richtig kommuniziert wurde. Und als dann diese Messe war, diese große Weltmesse, als die Premiere war, da haben sie dann über eine alte Telefonleitung durchgesagt, das heißt Skidog. Und das war wohl so schlechte Qualität, muss also stressig schnell gehen, dass der auf der anderen Seite das nicht richtig verstanden hat. Denn du, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das habe ich nicht nochmal recherchiert, das ist irgendein, also das ist ja eine französischsprachige Firma, so mit kanadischem Einfluss und so, weil die von Bombardier abstammen und so weiter. Und eigentlich ist du auf Französisch eine Beleidigung oder so, ich weiß nicht mehr genau, was heißt, irgendwas wie Arsch oder so, ich weiß nicht genau. Und eigentlich ist das unsinnig, dass die Skidos heißen, aber er hat es falsch verstanden auf der anderen Seite und hat dann Skido gesagt. Und da haben sie nach dieser Premiere gedacht, Mann ey, die ganze Welt hat und die ganze Presse schreibt jetzt Skido und jetzt ändern wir das nicht nochmal. Und so ist dieser Name entstanden. Das ist schon witzig, ne? Gibt ja viele solche Stories für so einige Produkte. Und so ist das da. K&M macht zum Beispiel auch so Side-by-Side, ne, also diese sowieso, also Quads machen sie einmal und Side-by-Sides, das sind diese zweisitzigen Quads, so teilweise halt auch mit Dach und so, ne, die man auch manchmal so in Filmen sieht und sowas. Also in Amerika haben die einen ganz anderen Stellenwert, ne, also da, wo ja viele auf große Jagd gehen oder auch es große Ranches gibt und so, da haben die einen anderen Stellenwert als hier. Ich sehe die im Enduropark, wo ich arbeite, da sehe ich die öfter mal rumdüsen, die Dinger. Naja, und sie wollen jetzt also den Motorradmarkt erobern und das auch noch im Elektrosektor, weil da ja noch was zu holen ist. So jedenfalls K&M. Und dann stand da einmal, da standen die neuen Maschinen da auf so Podesten, so wie man sich das vorstellt auf so einer Premiere. Und wir durften die auch filmen und Fotos machen. Und ja, ich habe heute ein richtig großes Maul, Leute. Ihr seht vielleicht jetzt ein von mir gemachtes Bild auch von der Maschine. Ich weiß nämlich noch gar nicht, ob man die im Internet schon sehen kann. Wahrscheinlich inzwischen schon, aber die war da wirklich brand new. Und was soll ich sagen? Ich finde die Maschine wirklich geil. Also sie hat mir optisch sofort gefallen, weil sie auch nicht so wie andere Hersteller, wenn sie jetzt Elektrosachen herstellen, so tun, als müssten die aussehen, als wenn irgendwie Fred vom Jupiter damit fährt, ne? Sondern, ein richtiges Motorrad, ne? Und vor allem ein richtiges Enduro-Reisemotorrad. Und ich fand sie wirklich nice, also wirklich geil. Von der ganzen Silhouette und so und auch wie sie den Akku statt Motorblock da so untergebracht haben und es wirklich aussieht, als hätte sie einen Motor und dadurch wohl auch der Schwerpunkt weit unten ist und so, die Werte, das war alles ganz cool. Man hat aber schon auch noch gesehen, dass das, was da stand, ein Prototyp war. Also wenn die so rauskommen würde, ich habe mir da natürlich im Detail so mit einem Blick, den ich ja nun mal habe, den ihr wahrscheinlich auch hättet, weil ihr so Nerd seid wie ich, so die Details angeschaut, so die Federelemente, die Schutzelemente und so, das war alles wirklich leicht Plastik. Und wenn die so einmal hinfliegt, wie sie da stand, dann ist sie, glaube ich, in zwei Teile gebrochen. Aber er sagte auch, dass die noch nicht fertig ist, das Design schon wirklich sehr, sehr nah dran ist am Endprodukt, aber der Rest noch Prototyp ist, ne? Und da waren auch Macken dran und Kratzer und so, weil mit der auch schon gefahren wurde. So, da wurden Testfahrten mitgemacht. Naja, und dann gab es noch ein großes Buffet im Dorint-Hotel übrigens. Also mega schicki und nice und so und wirklich tolles Essen. Und da gab es noch Giveaways, richtig gute Giveaways und Ja, und das war es eigentlich auch schon. So ein paar nette Gespräche geführt. Ne? Ken M., wenn ihr das hört hier, paar hundert Millionen Werbebudget, meldet euch doch mal. Ich habe auf jeden Fall nochmal mit denen gesprochen. Wenn ihr also demnächst im Bergcast Ken M. Werbung hört, dann wisst ihr, dem Howie geht's gut, der ist jetzt stinkreich. Nee, also noch habe ich von denen nichts gehört und ich befürchte, da kommt nichts mehr. Aber ich war eingeladen und ich hatte einen schönen Abend und es war cool, mal sowas miterlebt zu haben. Es ist aber nicht spektakulärer, als man es sich vorstellt. Muss ich auch klar sagen. Naja. So, und dann ging es ja wieder auf die Messe und so. Über die Messe rede ich dann mit, habe ich übrigens im letzten Hey Brudi Podcast mit Valentur ordentlich drüber gesprochen, aber werde ich mit Carini nochmal ganz intensiv drüber reden. Die war ja auch da. Ich habe auch von euch einige getroffen. Das war übrigens ganz, ganz toll. Schön, euch gesehen zu haben. Genau, das war das. Und dann würde ich ganz gerne heute noch über das Thema sprechen. Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Ey, es ist ein neues Jahr. Ich habe eigentlich keine Kohle über, sage ich euch, wie es ist. Hab auch viele laufende Kosten, wie ihr alle, Inflation, dies, das. Und trotzdem hätte ich so Bock auf ein neues Motorrad. Und zwar nicht mal auf ein anderes Motorrad, sondern auf ein zusätzliches Motorrad. Ich weiß auch nicht, ich hatte gerade so Bock, so viel schwebt mir im Kopf rum, dann bin ich wieder da, dann bin ich wieder da. Kennt ihr das auch, ey? Das könnt ihr mir gerne mal schreiben, ich brauche ein paar Leidensgenossen. Wahrscheinlich schon, ne? Also die Garage bestimmt ja eigentlich mehr so, wie viele Motorräder man haben sollte. Oder halt noch nicht mal das, ne? Also meine Garage ist eigentlich auch voll. Ja gut, die Monster-Garage in Bremen, da wäre noch ein bisschen Platz. Also eine Can-M, da stand auch kein richtiger Preis dran, also die wäre, glaube ich, völlig unerreichbar gerade. Er meinte so mit so einem süffisanten Lächeln so, ja, 120 ist unser Ziel, ja, dankeschön. Aber so teuer sind Motorräder jetzt halt, ne? Elektro schon mal gerade, ne? Das wäre wahrscheinlich wirklich ein guter Preis unter 20, aber die habe ich nicht über. Ich find's krass, Leute, wie teuer gebrauchte Motorräder immer noch sind, obwohl Corona ja auch schon lange her ist, wo jetzt dieser massive Anstieg war. Es war ein bisschen entspannter noch, weil der Markt hat einfach mehr zu bieten gerade, aber ich find's immer noch krass, also. Ich hätte dolle Bock auch auf ein bisschen was Leichteres zusätzlich. So, für die kürzeren Touren, für hier im Gelände rumzocken, für Events und so, das finde ich toll, aber ich hätte gerne was, ich hatte ja auch schon diverse andere Motorräder, ich hatte ja auch schon mal eine kleine Beta und sowas, eine 400er, aber das war ja mal so Motocross wirklich, ich hätte schon eher was gerne, was auch so halbwegs Long Distance tauglich ist, also wo man, es kann gerne ein Zylinder haben, aber sollte schon irgendwie möglich sein, auch auf Krampf, wenn dann keine Ahnung, mal durch Deutschland zu fahren und so. Und das engt die Wahl ja schon so ein bisschen ein. Und das ist einfach gerade alles so sick teuer. Also da ist meistens der Schritt von einer gebrauchten zu neuen nicht groß. Und dann denke ich mir so, oh nee, ey, dann kann ich mir auch was kaufen mit Garantie und so, ne? Mann, ey, bitte, treibt mir diesen Gedanken mal aus, dass ich noch ein Motorrad brauche. Ich brauche es natürlich eigentlich nicht, ne? Aber ich habe ja so viel doppelt E. Ich habe ja so diese geilen Mad Mules Taschen hier von uns, von Tokana, die so geil an so ein kleines Motorrad passen würden. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. Und ich habe diesen ganzen Klamottis ja hier rumliegen, auch schön leichte Rallye-Klamottis und so. Boah, irgendwie hätte ich Bock drauf. Naja. Hören wir dann wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Folge Tagebuch, was daraus geworden ist. Ne? Ich werde es auf jeden Fall mit euch hier als allererstes teilen. Ne? Dann gucke ich mir immer die Stories an von euch da draußen und von anderen Leuten, die sich ständig neue Motorräder gönnen oder zusätzliche. Dann denke ich mir so, oh, ich will auch. Naja, so ist es halt, ey. Ich wollte mit euch noch gerne über das Thema Frühling reden und das ist was wirklich Positives, ne? Ich fahre ja selbst im Winter manchmal mit dem Roller so zur Arbeit und so mit dem Motor. Ich bin ja kein Winterfahrer, wie ihr wisst sonst. Also das ist wirklich ein Notfallding oder so ein Challenge-Ding, wenn ich das mache. Ich mache das eigentlich gar nicht als Daily Driver. Das fängt schon weil mir das mit dem Salz zu doof ist an und mit der Kälte finde ich auch so mittel. Und jetzt ist es so, ich bin jetzt ein paar Mal mit dem Roller wieder gefahren und jetzt kamen halt die ersten sonnigen Tage und auch wirklich das erste Mal Temperaturen, die jenseits der 15 Grad waren. Und dann, jetzt fängt es auch an nach Frühling zu riechen. Und das macht mit mir so, so viel. Und ich wette, das kennt ihr auch, ne? Das macht so Spaß, dann wieder Motorrad zu fahren. Und dann merkt man auch so, dann denkt man doch wirklich so in den ersten Kurven auf dem trockenen, schönen, warmen Asphalt, so wenn die warme Luft, der warme Fahrtwind kommt und man diese Gerüche spürt, so gerade wenn man durch die Felder fährt, ne, also im Stadtfahren ist nicht so geil, das ist eh nie so geil, aber wenn man so durch die Felder fährt, durch die Wälder fährt und das alles mitbekommt, ne, und dann fährt man meinetwegen auch mal durch die Dörfer, ne, und da kriegt man so einen Geruch, von so einem Dönerladen kommt man Geruch, dann kommt auch von so einem Blumenladen der Geruch. Ey, ich lieb's einfach, ne, und dann denkt man so, das ist doch der Grund, warum wir Motorrad fahren. Das ist doch der Grund, ne. Weil man so nah dran ist, weil man so intensiv dabei ist, weil Motorradfahren einfach mehr ist, als von A nach B zu kommen. Und da reden wir noch nicht mal über das Offroadfahren, was mir auch noch höllisch Spaß macht, sondern einfach nur über das Motorradfahren. Und das ist so toll. Also ich habe jetzt wirklich gedacht, nach den ersten Kilometern auch Motorrad, im Frühjahr jetzt habe ich gedacht so, Mann, jetzt habe ich wieder richtig, richtig dolle Bock, auch richtig Türchen zu fahren. Also wieder ein bisschen längere Strecken zu fahren, auch mal gern wieder über Nacht wegzufahren. Und das ist doch wirklich geil, dass man in jedem Jahr, wenn der Frühling kommt, als Motorradbegeisterter, dass man in jedem Frühjahr wieder wie neu geboren wird. Ne? Also in den Wintermonaten geht's mir zumindest so, dass ich dann halt immer denke, boah, auch kein Bock draußen, ne? Wenn die Straßenspiegel glatt sind. Oder es hat ja auch wirklich gefühlt seit Oktober nur geregnet in Deutschland. Ne? Und das ist auch nicht meins. Ne? Da kann ich auch tolle Klamotten haben, wie ich will. Spaß macht's nicht. Aber jetzt? Ey, ich weiß auch nicht. Also, selbst wenn dein Körper und dein Spiegelbild dir sagt, Mann, du wirst aber auch nicht jünger, ne? Du wirst auch jedes Jahr älter und verfällst, dann sag doch dein Motorrad aber im Frühling, ich hab wieder Bock, kommst du mit? Und dann, ey, dann ist das, als wenn du, keine Ahnung, eine junge Freundin hast, ja? Dann denkst du so, boah, das ist ja immer ein neuer Frühling hier. Nein, ich hab keine junge Freundin. Nein, 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 das ist alles gut. Aber ich find den Vergleich sehr, sehr passend, ehrlich gesagt. Naja, Leute. Die Zeit ist auch um. Wir wollen ja eigentlich nur eine halbe Stunde machen, Tagebuch. Aber es war so schön, mit euch hier zu sitzen und ein Glas Wein mit euch zu trinken. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich und ihr freut euch schon auf die neue Seite Tagebuch. Vielleicht fangen wir dann wieder beswingt an mit ein bisschen Charmier-Musik. Da schauen wir mal. Bis dahin. Bleibt schön sauber und bleibt uns treu. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr den Laden hier mit unterstützt. Und mich hat neulich jemand angesprochen und sagte zu mir, ey, ich kann mir hier Patreon, ich habe gerade null Geld über, aber ich höre gerne zu. Kann ich nicht doch? Und da habe ich natürlich auch ja gesagt. Weil ich freue mich doch auch, dass ihr dabei seid. Tschüss. Bis dann. Gott, ey, ich bin echt der schlechteste Geschäftsmann aller Zeiten. Und ich habe einen eigenen Laden, ey. Zieh das jetzt mal rein.